Schönen guten Abend.
Heute aus der Modeszene ja gar nicht mehr wegzudenken, aber angefangen hat damals alles mit 3 Lederröcken, 2 T-Shirts und 20.000 Mark.
Richtig, wir haben ganz, ganz klein angefangen und unter größten Protest meiner Großeltern, die gesagt haben, Junge, lern was Vernünftiges, mach das für die anderen, werde Mediziner, Anwalt oder mach was mit Wirtschaft. Nein, ich hatte eine Vision und ich hatte in meinem Bekanntenkreis eine tolle Frau, die daher auch der Name Rodan, das war Daniel und R.O. für Roswitha. Die hat sich ihre Ledersachen selbst gemacht und ganz einfach so handgeschnitten, geflochten an der Seite. Und ich hatte Sternchen in den Augen und habe gesagt, Mensch, was für eine Frau. Das muss man doch mit diesen wunderbaren Ledersachen auch vermarkten können. Und so ist das entstanden. Ich habe einen Schneiderkursus gemacht bei Singer und einen Schnittkursus als einzigster Bursche da zwischen allen möglichen Hausfrauen. Auch das war eigentlich eher semi-professionell. Und ich habe im Grunde genommen das Glück gehabt, dass ich in eine Zeit hineingegangen bin, wo natürlich sowas wie tolle Verarbeitung, der Anspruch war nicht so hoch. Man konnte also durchaus improvisieren und im Grunde genommen ist es extrem verwunderlich, dass ich heute hier bin, immer noch in derselben Position, dass wir heute dastehen, wo wir stehen, weil wenn ich es im Nachhinein betrachte, ich hätte von meinen eigenen Sachen heute nichts gekauft.
Was hat dich denn gerade an dem Material Leder so besonders fasziniert?
Naja gut, also Leder ist natürlich ein sehr haptischer Werkstoff, wo es unglaublich viele Facetten gibt. Er hat natürlich und im Zusammenhang jetzt mit dieser benannten Roswitha hatte das natürlich auch eine erotische Komponente, gar keine Frage. Leder ist auch ein Material, was man toll zuschneiden kann, das franzt in der Regel nicht aus und es hatte damals auch noch eine sehr singuläre Stellung. Also es gab damals Leder eigentlich nur so für Motorrad und Halbfeld und mein Anliegen war es halt grundsätzlich zu sagen, da muss noch mehr gehen. Wir haben relativ früh Abendkleider gebastelt, wir haben Schwalbenfräcke gearbeitet, wir haben uns auf Bühnenoutfits fokussiert und in dieser glamourösen Zeit der 80er Jahre, wo Denver und Dallas und Glitzer und Shoah-Boa einhergingen, da war das natürlich für uns wie eine Goldgräberzeit. Also wir sind wirklich wie Phönix aus der Asche gestiegen und waren dann auch extrem schnell ziemlich erfolgreich.
Du bist Ur-Berliner, haben wir schon gesagt, und du bist aber auch ein Fan vom Kudamm.
Ja, natürlich, das ist untrennbar miteinander verbunden, jedenfalls wenn man so wie ich eigentlich ein alter Wessi ist. Genau. Wobei ich bin so unglaublich froh über die geschichtlichen Möglichkeiten, die sich aufgrund unserer Geschichte jetzt ergeben haben. Ich bin natürlich ein Kudamm-Fan. Ich glaube auch, ohne da jetzt zu sehr lokal angehaucht zu sein, dass der Kudamm vom Einkaufsflair absolut einzigartig ist in Berlin. Und ich war auch nie bange, dass irgendwie die Friedrichstraße dem Kudamm das Wasser abgraben könnte. All diese Szenarien, die sich da als Horrorvisionen darstellten in den 90er Jahren, die habe ich schon relativ früh verworfen. Und meine damalige Meinung gibt mir auch heute recht. Also der Kudamm hat ein tolles Standing, ist gestärkt aus der Situation hervorgegangen. Und ich kämpfe natürlich für die Straße, weil ich nicht nur dort mein Geschäft habe, sondern weil ich natürlich auch möchte, dass der Kurfürstendamm in seiner Einzigartigkeit besteht.
Du hast es gerade schon gesagt, jetzt hast du dein Geschäft am Kudamm, aber es ist ja nicht einfach nur ein Geschäft, sondern das ist ja ganz viel mehr. Du hast deine Werkstatt da drin.
Wir haben eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Handwerken, die wir passend zum Thema Leder verbunden haben. Da ist natürlich der Schneider, die Schneiderin, da ist der Sattler, der Teschner, da sind Ledermaler, die unser Leder bemalen und auch einfärben. Wir haben also im Grunde genommen aufgrund dieser Vielseitigkeit unserer Arbeit alle Gewerke, die da irgendwie zupassen und zugehören können, haben wir sozusagen unter einem Dach. Ich habe auch die Werkstatt direkt im Haus, das ist für ein Geschäft am Kudamm relativ ungewöhnlich.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist einzigartig, oder?
Ich glaube, ja.
Also wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, 3.500 handgefertigte Unikate.
Das ist richtig. wir produzieren ja fast ausschließlich Unikate und Einzelstücke. Das ist wirtschaftlich natürlich immer etwas gewagt, weil man hat natürlich einen extrem hohen Aufwand für jedes Kleidungsstück. Und man muss natürlich auch schauen, ja, was geht nicht.
Ihr macht ja tatsächlich auch Typberatung.
Natürlich. Also wir sind in erster Linie Dienstleister. Also das ist mir auch immer ganz wichtig. Modedesign, und das ist ein, wo ich sage, ist ja etwas, wo häufig von außen jemandem anderen was übergeholfen wird. Das machen wir zu einem Stück weit auch. Wir bieten das dem Kunden an, aber versuchen den Kunden da nicht zu vergewaltigen. Und man muss auch ein Auge haben für den Kunden, was steht einem nicht.
Und was der Kunde ja selbst oftmals nicht hat, ne? Wenn der jetzt ein Minikleid haben will, aber nicht die entsprechenden Beine dazu, man ihn schon beraten.
Ja, da gibt es einige lustige Anekdoten zu. Vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf.
Nee, die würde ich gerne dann jetzt hören.
Jetzt sofort, okay. Ja. Ein Beispiel ist Daniel Liebeskind, der bekannte Architekt hier in Berlin, der das Jüdische Museum gebaut hat, hatte von uns gehört und war ziemlich angetan von dem, was wir machen, und kam mit seiner Frau zu mir ins Geschäft, hatte sich angemeldet vorher, und dann wollte er für seine Frau ein glänzendes Glattleder, also Napa-Jacket. Und seine Frau ist ein sportlicher Typ, Kurzhaarschnitt, ich schätze mal so, schon Ende 50, will ich jetzt mal, Goodwill, ja, Mitte 60. Und dieses glänzende Jackett war, fand ich jedenfalls, völlig untypisch. Nun ist es ja nicht so ganz einfach, wenn man so einen kreativen Menschen wie so einen Architekten vor sich hat. Muss man also sehr vorsichtig mit umgehen, wenn man einen anderen Vorschlag macht. Herr Liebeskind sagte dann, ja, er will das Jackett haben. Und ich sagte, das steht Ihrer Frau nicht. Nehmen Sie lieber dieses Nubuck-Jackett. Nubuck ist eine so etwas mattes, also angeschliffenes Leder, was eben diesen typisch glänzenden Ledercharakter nicht hat.
Also genau das Gegenteil dessen, was er wollte.
Ja, hat halt einen stofflichere Message. Und dann sagt er, liebes Kind, naja, aber das wäre ja so empfindlich. Und verändert sich ja so von außen. Und ich hatte ein Interview von ihm im Kopf. Er wurde ja für die Bauweise des Jüdischen Museums angegriffen, aufgrund der Zinkplatten, die er dort montiert hatte, weil die so martialisch aussahen. Mhm. Da hatte er sich verteidigt, hat gesagt, also diese Zinkplatten hat er ganz bewusst genommen, weil je nachdem von wo das Wetter kommt, der Wind oder der Regen, verändern diese Platten sich. Und insofern ist das auch quasi, es ist etwas, was lebt, es dokumentiert Geschichte und hat also insofern seine Berechtigung. Und ich habe dann dem Herrn Liebeskind gesagt, passen Sie auf, mit diesem Nubuckleder, das ist nicht empfindlich. Das gibt nach ein paar Jahren ein bisschen eine Patina. Das ist so ähnlich wie mit Zinkplatten und verändert sich. Und dann hat er gelacht und hat mir dann gesagt, okay, you make it like you want. Und dann hatte ich sozusagen, das war ein Stück weit die Adlung eines sehr kreativen Menschen, hatte ich sozusagen den Freifahrtschein, so zu arbeiten, wie ich es gerne mache. Also bei Tina Turner, die war bei mir im Geschäft selbst direkt nicht. Das ging damals über Nena, die auch Kundin ist bei mir. Aber die Bee Gees beispielsweise waren bei mir im Geschäft. Und da waren erst die Frauen bei uns und die kauften wild ein, dass ich dachte, bei mir hängt ein großes Schild mit Räumungsverkauf vor dem Geschäft. Und dann kamen wir ins Gespräch und es war eigentlich klar, dass diese Frauen irgendwie mit irgendjemandem hier sein müssten, die in gewisser Weise Prominenz darstellen. Dann sagten sie auch, ja, sie sind hier für das Konzert, und da war klar, das sind die Bee Gees. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch prima, wenn eure Männer dann auch mal herkämen. Und einen Tag später standen die dann drei Mann hoch bei mir im Geschäft und wir hatten ein großes Hallo. Und haben uns dann abends noch getroffen, ganz nette Gruppe gewesen, ganz natürlich, ganz umgänglich, überhaupt keine Star-Allüren, und das macht dann mitunter auch viel Spaß.
Und haben sich auch beraten lassen, also, oder hatten die da ganz konkrete Vorstellungen?
Naja gut, also es ist natürlich so, wir haben ja einen relativ großen Fundus, also 3500 Unikate, damals war es noch nicht ganz so viel, aber selbst für damalige Zeit hatten wir also schon weit über 1000 Unikate, da kann man schon ein wenig aus dem Vollen schöpfen. Und wir hatten in dem Fall die passenden Sachen schon da und die haben gesagt, oh Mensch, prima, die Jacke ist klasse und die Jacke wollen wir haben. Dann war das ganz einfach. Mhm. Also es ist ja auch immer eine Frage, wir sind mit dem Anfertigen zwar extrem schnell, also wir haben einen speziellen Service, der nennt sich 24 respektive 48 Stunden Service.
Kennt man sonst nur aus Hongkong oder Singapur.
Richtig, daher habe ich es auch, weil wir früher unsere Ledermesse immer in Hongkong hatten und ich habe gesagt, das, was die Chinesen da hinkriegen, das müssen wir auch schaffen. Und bin dann nach Berlin gekommen und habe das bei uns auch eingeführt und das funktioniert wunderbar und es ist in der Tat so, wir haben es jetzt auch gesehen bei Helene Fischer, ich bekam am Freitagabend einen Anruf, wir haben ja ein Problem, ich war Freitagabends dann auch dort, habe die Maße genommen, Samstagabends Anprobe und am Sonntagmittag fertig.
Und diese sensationellen Outfits, wenn wir jetzt gerade dabei sind, können wir auch schon darüber sprechen. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit, dass Sie das für den Echo sozusagen vorbereiten
durften? Naja, das ist häufig natürlich ein bisschen wie bei Domino. Wenn man einmal uns kennt und weiß, wie wir arbeiten und sieht, wie engagiert und zuverlässig wir sind, dann ist es auch schwer, nicht wiederzukommen. Und speziell jetzt zum Echo, das war wahrscheinlich die Erfahrung, die das Management von Helene Fischer hatte, dass wir eben in kürzester Zeit dort sozusagen die Situation gerettet haben und darüber hinaus auch noch ein großes Potenzial an Kreativität haben. Und ich hatte dann angeboten, ich habe gesagt, also ich mache einfach mal was zu dem Thema. Und dann haben wir uns einfallen lassen, sozusagen ein Kleid zu machen, was wirklich passend ist zum Echo. Der Echo hat ja ein ganz eigenwilliges Logo und das haben wir sozusagen im Kleidungsstück wiedergespiegelt. Lene fand das von Anfang an gleich super gut. Und wir haben dann noch eine Alternative in Lang gemacht, haben dann noch besprochen, dass man ja auch noch was Farbenfrohes machen könnte. Das hat dann allerdings den Kostenrahmen vom NDR gesprengt und dann haben wir uns auf eine etwas kleinere Variante geeinigt.
Können Sie denn den Echo dann auch tatsächlich genießen? Also fiel dann die Arbeit so ab, dass man sagen kann, so und jetzt feiern wir?
Jein. Also es gab, ich habe es ja eben schon angedeutet, eine Reduzierung. Wir hatten ja ursprünglich ein etwas größeres Repertoire an Lederkleidern vor und dann habe ich mit dem NDR ein Agreement getroffen über das Management, dass wir ein Kleid sponsoren, nämlich das Echo-Kleid, das kurze, und dass wir dann sozusagen nach der Show die Teilnehmer, die beim Echo waren, ihre Autogramme dort auf diesem Kleid von Helene Fischer abgeben und dieses Kleid dann bei einer größeren Charity-Veranstaltung versteigert wird. Das ist natürlich für uns auch gut. Mittlerweile, bei mir auf der Internetseite haben wir ja hinten unsere Angeberseite, wo mittlerweile, glaube ich, 150 Prominente.
Wenn wir vielleicht mal drei rausgreifen aus den.
Günther Strack, sagt ihr das noch was?
Ja, klar.
Okay, also der dicke Günther Strack, Schauspieler seines Zeichens, wurde zu mir geschickt.
Jetzt und nicht, dass er ein Lederoutfit haben wollte.
Doch, der sollte ein Jackett bekommen und dann war es so, er kam zu mir ins Geschäft, sagte, Herr Rodan, der Wolfgang Spier schickt mich, ich soll hier mir mein Jackett machen lassen in Leder. Und dann stand ich hinterm Tresen, grinste ihn an, nahm das Telefon und sagte ihm, also ich rufe mal bei Sarah Sahni an, ob da gerade drei Elefanten verstorben sind. Und er guckte mich an, drehte sich um, ging zur Tür, guckte nochmal und war weg. Und ich stand mit meinem Telefonhörer in der Hand und dachte, ach du Scheiße, jetzt hast du wieder das gemacht, was kein Mensch brauchte, dass du also deinen eigenen Umsatz und den Kunden verhagelt. Mhm. Und war den ganzen Tag schlecht gelaunt, was selten ist bei mir, weil ich bin eigentlich als Berliner eine echte rheinische Frohnatur. Hab mich wirklich geärgert an diesem Tag. Und am nächsten Tag kommt Günther Strack rein, grinst mich über beide Backen an, zeigt auf das Telefon und sagt, ich soll jetzt beim Sarah Sahni anrufen wegen der Elefanten. Und dann habe ich gesagt, wieso sind Sie denn gestern so schnell draußen gewesen? Och, sagt er, Sie haben gestern so dumm geguckt und das habe ich den ganzen Tag genossen.
Ja, so. Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, sehr, da gibt es ganz viele Geschichten in den unterschiedlichsten Varianten. Es gibt auch manchmal Dinge, es gibt eine Geschichte, wir haben für Melanie Thornton haben wir Bühnenoutfits gemacht und zwar unmittelbar bevor sie abgestürzt ist. Und das
mit
war
dem Flugzeug.
Genau. Mhm. Und das war eigentlich so, dass sie war bei mir im Geschäft, war total begeistert, hat sich riesig auf ihr Konzert gefreut. Ich war quasi schon fast mit in der Maschine, war mit eingeladen. Es war mein Glück war, dass es war Weihnachtszeit und ich hatte unglaublich viel zu tun und habe dann gesagt, ich kann nicht mitfliegen, geht nicht. Und I Believe I Can Fly war ja dann ihr letzter großer Hit und tja, leider auch das Ende. Das Thema mit der Eastside Gallery datiert natürlich noch aus dem Jahr 2009 und dort hatten wir 20 Kleidungsstücke produziert zum Thema 20 Jahre Mauerfall, wo die Originalkünstler der Eastside Gallery meine Kleidung bemalt haben und mit den Originalmotiven der Eastside Gallery. Und dann haben wir für jedes Kleidungsstück einen Prominenten gefunden und gesucht. Also beispielsweise Arthur Abraham, den haben wir den Boxmantel bemalt. Judy Winter hat ein Kleidungsstück bekommen, was sie dann für die AIDS-Stiftung versteigern konnte. Und auf die Art und Weise haben wir so zwei Dinge zusammengetan. Also einmal die Thematik umgesetzt und zum anderen damit auch noch was Gutes getan. Und es gab jetzt noch einige Kleidungsstücke, die noch übrig waren, die also noch nicht versteigert waren. Und als jetzt das Thema war, die Eastside Galerie soll eingerissen werden für ein ja, mehr oder weniger zweifelhaftes Bauprojekt, war für mich völlig klar, da muss man sich für engagieren, dass dem nicht so passiert, dass das nicht passiert. Berliner sind ja mit dem Abreißen ein bisschen schneller wie mit dem Bauen, wie wir wissen. Mhm. Und zumal die Eastside Gallery das zweitmeist fotografierteste Denkmal in Berlin ist nach dem Brandenburger Tor. Und es käme ja auch keiner auf die Idee, das Brandenburger Tor abzureißen, ja, nur weil da vielleicht was gebaut werden kann. Und die Möglichkeiten für den Investor dort eine andere Zufahrtsmöglichkeit zu finden, sei es mit einer Brücke, sei es mit einem Tunnel, ist natürlich sehr viel kostenaufwendiger, aber das gehört sich dann auch so. Auch in eigener Sache, ich möchte natürlich, dass möglichst viele nach Berlin kommen, sich hier wohlfühlen, Möglichkeiten haben, Dinge zu sehen und zu bestaunen. Und dieses Stück Berliner Mauer ist Kulturgeschichte, wie es sie kein zweites Mal gibt.
Das Jahr ist ja noch jung. Mhm. Welche Ideen, welche Projekte, welche Visionen?
Berlin und den Kurfürstendamm angeht, habe ich schon seit langer Zeit ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist die Beleuchtung. Die Weihnachtsbeleuchtung, die wir haben, finde ich sensationell am Kurfürstendamm.
Absolut.
Ich finde es schade, dass die Möglichkeit nicht genutzt wird, dass diese Beleuchtung ganzjährig stattfindet. Und zwar mit der heutigen LED-Technik überhaupt kein Problem. Wir könnten diesen sehr nicht nur zeitaufwendigen, sondern auch kostspieligen Auf- und Abbau der Glühbirnchen ausfallen lassen, einfach die entsprechenden LEDs in den Bäumen hängen lassen. Das ist auch für den Baum überhaupt nicht schlimm, weil die LEDs ja mittlerweile sehr leicht sind, also da passiert den Bäumen nichts. Und dann hätte man eine sensationelle und zwar weltweit einzigartige Möglichkeit, den Kurfürstendamm zu illuminieren. In Hertha BSC spielt in Blau-Weiß oder wir haben Olympia in den fünf Farben Olympia. Oder sei es der Coca-Cola-Track fährt Weihnachten durch die Stadt, das dann rot-weiß alles erstrahlt, zur grünen Woche in grün, Frühlingsanfang vielleicht in orange. Das wäre eine Sache, die sich meiner Meinung nach auch finanzieren würde, weil wenn beispielsweise Coca-Cola dann durch die Stadt fährt, dann bezahlen die das. Und ich finde das auch völlig legitim und völlig schick, wenn dann also auf die Art und Weise hier was passieren würde. Leider ist Berlin immer so, dass es gibt häufig Widerstände gegen sinnvolle Ideen. Ich sage immer, Berliner Politik und Berliner Fußball waren noch nie richtig spitze. Das finde ich sehr schade, weil ich finde, diese Stadt verdient es, sinnvoll und gut geführt zu werden.
Aber die Stadt ist eben auch geprägt durch viele Ur-Berliner mit vielen Visionen. Daniel Rodan, ich wünsche dir weiter viele, viele Ideen und Projekte. Danke, dass du hier warst.
Jo, danke auch.